Diese Sendung wird präsentiert von
FinCredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.
Willkommen zu Startup Insider. Mein Name ist Jan Thomas und heute geht es mal wieder um das wichtige Thema Nachhaltigkeit. Bei uns ist Christian Siegmund. Er ist einer von insgesamt 6 Gründerinnen und Gründern von Wild Plastic. Das ist ein Unternehmen, das, wie der Name schon vermuten lässt, sich dem Thema Plastik verschrieben hat. Und zwar wildem Plastik. Das sind also Kunststoffe, die ja in irgendeiner Form am Meer oder vielmehr am Strand rumliegen. Wir alle kennen das, diese Müllberge, die, ja, wo man sich immer fragt, wie kann es eigentlich dazu kommen? Aber vor allem dieses Problem zeigt, es braucht dringend Lösungen, die dazu führen, dass wir unsere Natur schützen. Und da geht Wild Plastic einen sehr, sehr spannenden Weg, finde ich. Man versucht gemeinsam die Welt aufzuräumen, versucht dieses wilde Plastik in recycelbare Materialien zu überführen und daraus neue Produkte herzustellen. Ist also ein sehr, sehr spannendes und vielversprechendes Konzept, finde ich. Und man merkt es auch, Christian ist ein totaler Überzeugungstäter. Das werdet ihr gleich hören. Ist ein super spannendes Gespräch. Von daher, ich will jetzt nicht zu viel verraten. Wir wollen nur noch mal ganz kurz, bevor wir ins Gespräch gehen, unseren Partner der heutigen Sendung begrüßen. Und das ist zum wiederholten Male Sendinblue. Sendinblue zählt zu Europas führenden All-in-One-Sales- und Marketing-Plattformen und zwar für Unternehmen, die sich ja in irgendeiner Form auf Wachstumskurs befinden. Und diesen bietet man eben intuitive Tools für E-Mail-Marketing, Marketing-Automation, Chat, CRM und ganz, ganz viele andere Komponenten, die dafür sorgen, dass man immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit an die richtigen Kontakte sendet. Also ihr seht schon, das ist ein extrem hilfreiches Tool, das auch mit euch mitwächst. Also quasi modular aufgebaut. Es gibt individuelle Pakete, die sich eurem Budget anpassen und auch euren Bedürfnissen und dann eben mitwachsen, wenn euer Unternehmen größer wird oder wenn sich auch die Anforderungen ändern. Sendinblue, und da zitiere ich das Unternehmen jetzt, sagt, man spart Zeit, Energie und Ressourcen und verwaltet alle Marketingkampagnen an einem Ort. Sämtliche Tools von Sendinblue berücksichtigen deutsche Datenschutzstandards. Das Ganze ist DSGVO-konform natürlich. Es gibt ein Datenschutzmanagement, das ist TÜV geprüft. Eure gesamten Daten werden auf ISO-zertifizierten Servern in Deutschland gehostet und es gibt darüber hinaus einen sehr, sehr guten deutschsprachigen Kundenservice, der immer quasi erreichbar ist, wenn ihr Fragen habt oder wenn es irgendwelche Probleme gibt. Also von daher, wenn ihr das Ganze mal testen möchtet, schaut euch das auf jeden Fall mal an unter de.sendinblue.com. Und was darüber hinaus noch wichtig ist zu wissen, es gibt eine kostenlose Academy. Da könnt ihr in nur 4 Stunden kostenlos zum E-Mail-Marketing-Profi aufsteigen. Das heißt, ihr bekommt ein Zertifikat dafür. Das ist für euren Lebenslauf sicherlich spannend. Aber ihr lernt natürlich auch eben dieses ganze Tool nochmal von innen kennen. Wie gesagt, E-Mail-Marketing-Profi in 4 Stunden. Das Ganze findet ihr unter der URL de.sendinblue.com/academy. Und wie gesagt, also zum einen das Tool mal angucken und zum zweiten eben ein kostenloser Kurs. Also 2 Dinge, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Gerne mal anschauen. Wir sagen auf jeden Fall vielen Dank an Sendinblue für die tolle Unterstützung von dem Podcast. Und jetzt gehen wir rein in das Gespräch mit Wild Plastic. Bei uns, wie gesagt, zu Gast Christian Siegmund, einer der Gründer. Von daher herzlich willkommen, Christian.
Moin Jan.
Ja, toll, dass du da bist, beziehungsweise deine Freundin nennt dich Chris, habe ich gerade gelesen, ne?
Das passt auch, genau,
ja. Cool. Ja, du, also ihr macht ein super spannendes Thema, finde ich. Hab mich da jetzt so ein bisschen reingefuchst und muss sagen, also erstmal Kompliment für die Mission. Das ist ein dickes Brett, was ihr bohrt, aber toll, dass ihr das macht.
Ja, danke. Wir sind am Anfang von einer langen Reise, glaube ich. Also für alle, die es nicht wissen, wir wollen die Welt vom wilden Plastikmüll befreien. 80% des Plastikmülls ist in der Umwelt gelandet. Ich glaube, das gehört da nicht hin. Oder nicht ich glaube, sondern ich weiß, das gehört da nicht hin. Und ja, wir widmen uns dem. Und das wird, ich glaube, eine Jahrhundertaufgabe, wenn du mich fragst.
Ja, ihr differenziert zwischen wildem Plastik und dann gibt es quasi noch das, das neue Plastik, ne? Also es gibt zwei Arten. Und nimm uns doch mal mit auf die Reise von so einem Stück Plastik. Also wie kommt Plastik überhaupt in die Umwelt, wenn du gerade sagst, es hat da nichts verloren? Wie kommt es in die Umwelt und was macht ihr danach mit dem Plastik?
Ja, das ist total spannend, weil wir nutzen Plastik eigentlich schon bewusst oder unbewusst seit über 50 Jahren und vieles von dem Plastik ist eben kein Mehrweg, sondern Einwegplastik. Stell dir vor, eine Umverpackung, wenn du dein Eis auspackst beispielsweise, und in dem Moment, wo du die Verpackung öffnest und entsorgen möchtest, verändert sich eigentlich dein Verhältnis zu dem Ganzen. Vorher hat es dein Eis geschützt und dann ist es auf einmal lästig. So, ne? Und in vielen Ländern, in Deutschland beispielsweise oder Zentraleuropa, haben wir eine Abfallwirtschaft, die dafür sorgt, dass dann irgendwo ein Mülleimer steht und das Stück Plastik aus dem Mülleimer in eine Sortieranlage und von dort ins Recycling oder in die Verbrennung geht. In ganz vielen Ländern der Welt ist das eben nicht der Fall. Also beispielsweise Haiti, Nigeria, Indien, Indonesien, Brasilien, Peru sind alles Länder, die meist nur eine informelle Abfallwirtschaft haben und wo das Plastik eben nicht ordentlich entsorgt werden und recycelt werden kann. Und dann landet es gewollt oder ungewollt irgendwann auf Umwegen in der Wildnis, egal ob das jetzt die Straße, ein Hinterhof, eine illegale Mülldeponie, der Strand oder das Meer ist.
Es gibt ja, genau, und das Meer ist, glaube ich, meistens dann die Endstation, ne? Es gibt ja so schockierende Videos von Hochwassern in Haiti, wo dann plötzlich irgendwie so der gesamte Müll, der dort irgendwie im Land lag, dann ins Meer geströmt wird. Und dann ist er ja irgendwie so ein bisschen aus den Augen, aus dem Sinn, ne?
Genau, das ist so der Worst Case, weil so, wenn es einmal im Meer ist, und das sieht man, glaube ich, auch am Aufwand, der betrieben werden muss, um es zurückzuholen, dann wird es einfach verdammt schwer. Und was wir machen wollen ist, wir wollen es im Grunde auf dem Weg dorthin stoppen, weil dann haben wir auch noch eine echte Chance, viele, viele Tonnen davor zu retten, im Prinzip zu verschwinden.
Jetzt hol uns doch nochmal ab. Also ich habe mir das bei, es gab einen schönen Bericht im ZDF über euch, den können wir auch verlinken, aber hol doch mal die Hörerinnen und Hörer, die das jetzt noch nicht kennen, mal ab. Wie geht ihr denn mit Plastik um?
Genau, super gerne. Im Grunde sagen wir, es gibt Dutzende Länder auf der Welt, die vom wilden Plastik betroffen sind. Und eines davon ist beispielsweise Haiti, was du eben ansprachst. Ne? Eines der ärmsten Länder der westlichen Hemisphäre. Und dort gibt es sogenannte Waterbags, Water Sachets. Das sind so kleine Trinkwasserbeutel, die im Grunde die lokale Wasserversorgung darstellen. Alles andere als optimal, aber eben notwendig. Und diese Trinkwasserbeutel landen nach Gebrauch eben auf der Straße, in den Hinterhöfen, am Strand etc. Und wir arbeiten mit Organisationen vor Ort zusammen, beispielsweise der Plastic Bank, Plastics for Change, Power, die dann dort gemeinsam mit Sammlern und Sammlerinnen das Plastik aufsammeln, sortieren, zusammenpressen und wir dann gemeinsam mit Recyclingpartnern das Ganze wieder zu einem Rohstoff verarbeiten. Und sobald quasi dieser Weg aus der Wildnis zurück in den Kreislauf geschafft ist, können wir eben auch Neues draus machen. Und eins der neuen Produkte ist die Wildbag, eine Mülltüte für zu Hause, die eben aus wildem und nicht aus neuem Plastik besteht.
In dem ZDF-Bericht war eine Frau zu sehen, glaube ich, auf Haiti war das, glaube ich, die 7 Kinder hat und ihre komplette Familie ernähren kann, indem sie Plastik sammelt. Das klingt für mich doch irgendwie pervers. Da stimmt doch in dem System irgendwas nicht.
Ja, das stimmt. Wir dürfen uns da keine Illusion hingeben. Die Zustände sind absolut prekär in den Ländern, die vom wilden Plastik am meisten betroffen sind. Das sind meistens sehr ärmliche Regionen. Da herrschen noch ganz andere Probleme, ne? Also Müll ist da nicht unbedingt das Größte. Aber wir sehen halt, dass diese informelle Abfallwirtschaft, das heißt Sammler und Sammlerinnen, das schon seit Jahrzehnten machen, aber meist zu echt schlechten Konditionen. Und ich glaube, Plastik ist ein Wertstoff, der zum einen gerettet werden muss, das ist ein Problem für die Umwelt, der klimarelevant ist, ist ein riesiger Sektor und der noch ein soziales Problem adressieren kann, indem wir halt einfach bessere Arbeitsbedingungen für diese Menschen schaffen. Aber du hast total recht, da liegt einiges im Argen.
Bevor wir jetzt noch weiter über den Prozess bei euch sprechen, holen uns doch nochmal kurz ab vielleicht, was war denn bei euch der Auslöser überhaupt jetzt Wild Plastic zu gründen? Also wie ging das denn los? Was war denn so die innere Motivation, wo ihr plötzlich gesagt habt, boah, da müssen wir was tun?
Wir sind ein Gründerkollektiv von 6 Menschen, die sich alle aus ganz unterschiedlichen Gründen mit dem Thema Abfall und Kunststoff auseinandergesetzt haben. Also die einen haben selber Kunststoff produziert, kommen aus der Industrie, die anderen haben Produkte designt, dann waren 2 von uns auf einer Reise in Asien und haben dort im Grunde 100 Tage die Herausforderungen von eben solchen Ländern gesehen. Ich selbst war in Peru und habe es dort live vor Ort gesehen, was das bedeutet, eben keine Abfallwirtschaft zu haben. Und ich glaube, uns alle hat vereint, dass wir glauben, hey, das ist ein Problem, über das wir alle reden und das wir alle kennen, aber wo ganz wenig passiert. Und wir wollen jetzt Lösungen für eine bessere Zukunft bauen. Und Wild Plastic ist eine davon. Nicht die einzige, aber eine davon.
Naja, ich meine nur trotzdem, dass ihr euch quasi diesem Thema irgendwie so verschrieben habt. Das ist ja irgendwie, also da muss ja, weil es klingt jetzt für mich erstmal so, ihr habt ja auch eine, wie nennt sich das, glaube ich, gemeinnützige GmbH gegründet, ne, im Verantwortungseigentum. Es klingt jetzt nicht so, als wolltet ihr das große Geld machen. Das heißt, ihr habt jetzt euer Leben quasi einer Sache gewidmet und deswegen frage ich gerade nach der Motivation, warum genau das?
Ja, Genau, also zu der GmbH und Verantwortungseigentum kann ich gleich auch noch was sagen. Aber mein Gefühl ist, dass das Thema Müll Millionen von Menschen in Deutschland echt ärgert. Weißt du, also meine Eltern, meine Tante, meine Onkel, die sagen alle, Mensch, dieser ganze Plastikmüll, es geht mir auf den Senkel. Und sobald man im Grunde in Länder reist, die eben vom wilden Plastik betroffen sind, beispielsweise Peru, Südostasien, Nordafrika, da ist es nicht nur ein Ärgernis, sondern einem wird eigentlich klar, wie global relevant und wie dramatisch die Situation ist. Und warum wollen wir das lösen? Wir haben ein Privileg hier in Europa, nämlich eine funktionierende Abfallwirtschaft. Und ich glaube, wir können hoffentlich viele von diesen Learnings nutzen, um zu sagen, hey, wir können zuerst mal das wilde Plastik zurückholen und damit einen Beitrag leisten, aber auch langfristig Strukturen mit aufbauen, die eben vor Ort die Kreisläufe schließen. Und das ist die Motivation. Und da steht tatsächlich nicht das Geld im Vordergrund, sondern eher die Hoffnung, dass wir irgendwann plastikfreie Ökosysteme haben.
Ja, ich glaube, was man generell erstmal verstehen muss, wirklich ist, jetzt, also Stichwort Meer, ne? Also da spätestens dort ist ja quasi die Welt ein globales System. Ne? Das heißt, das, was in Peru oder sagen wir mal in Haiti ins Meer geschwemmt wird, das könnte irgendwann auch für uns hier ein Thema sein. Beziehungsweise, ich glaube, jeder von uns hat irgendwie so diesen Artenschutz irgendwie in sich und sagt einfach, wir möchten ja die Welt irgendwie nicht schlechter verlassen, als wir sie vorgefunden haben. Ich tue mich mit diesen Zahlen so schwer. Also ihr hattet hier geschrieben von 5 Milliarden Tonnen Plastikmüll. Also das ist so eine Zahl, die kann ich überhaupt nicht greifen.
Ja, ich glaube, das ist auch unmöglich, um ehrlich zu sein. Also die Zahlen an und für sich sind total überwältigend und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems. Also ob das jetzt eine, drei oder 5 Milliarden Tonnen sind, das ist zum einen viel zu viel, aber zum anderen auch für mich hier in Deutschland total schwer begreifbar, was das denn eigentlich heißt. Weil ich sehe es ja nicht und die Konsequenzen, die kommen ja meistens in Form von Mikroplastik zurück. Die sehe und spüre ich meistens auch nicht, aber es ist wissenschaftlich evident, dass sie da sind. Und genau wie du sagtest, ist es halt eben eine globale Vernetzung, auch auf Problemebene. Ich kann dir zu den Zahlen im Grunde nur eins sagen. Wir wissen, dass nur ein Bruchteil des gesamten globalen Plastiks recycelt wurde. Das sind unter 10%. Und ungefähr ebenso viel verbrannt wurde oder thermisch verwertet, wie das genannt wird. Das sind auch 10%. Und der Rest, diese 80%, das sind inzwischen mehr als 5 Milliarden Tonnen, die sind eben außerhalb der Kreisläufe. Und das ist das, was wir grob das wilde Plastik nennen.
Also vielleicht mal so im Vergleich. Ich glaube, so ein normaler PKW wiegt ungefähr eine Tonne, ne? Das ist so ganz grob, glaube ich, so eine Einordnung. Also dass man sich mal 5 Milliarden PKWs Plastikmüll einfach mal vorstellt. Deswegen frage ich nur, weil ich habe, glaube ich, in dem ZDF-Artikel, im Bericht war es, glaube ich, zu hören, dass ihr, glaube ich, da waren es, glaube ich, 13 Tonnen oder so aus Haiti oder Indien in dem Fall eingeflogen habt oder eingeschiffert habt. Das, weißt du, ich versuche gerade zu verstehen, wie kriegt man dieses Problem überhaupt gelöst? Also jetzt, ich möchte eure Lösung gar nicht angreifen, im Gegenteil, ich finde die super. Ich frage nur, kann die skalieren hinterher?
Ja, deswegen sagte ich auch, dass wir im Grunde ein Puzzlestück von vielen sein müssen. Unser Job ist es, so viel wildes Plastik wie möglich einfach zu retten und zurück in den Kreislauf zu führen. Und das kann skalieren, allerdings anders als technologische Lösungen und anders als digitale Lösungen, eher über Zeit und eher über einen systemischen Aufbau von Strukturen vor Ort. Also wir arbeiten jetzt mit Partnern zusammen, die nicht, die dieses Jahr nicht irgendwie Dutzende, sondern eher Tausende Tonnen retten könnten, wenn denn die notwendigen Strukturen vor Ort da sind. Und genau diese Aufbauphase, da sind wir mittendrin. Und ja, man nennt es wahrscheinlich klassisch Ramp-up oder einfach die Phase, die so der richtigen Skalierung bevorsteht. Ne? Weil die Länder haben einfach nicht die notwendigen Strukturen, um dann auch große Mengen systematisch zu sortieren, nachzusortieren, zu ballieren, zu pressen und dann zu verarbeiten.
Ja, das ist im Prinzip eigentlich schon das, was ich quasi als anknüpfende Frage jetzt auch gehabt hätte, wie eigentlich so die Situation vor Ort aussieht, ob man da also damit rechnen kann irgendwann, dass dort eben eine Infrastruktur entsteht und vielleicht auch, wie ist denn die Einstellung der Länder? Also ich habe das auch mal gesehen im Urlaub. Ich fand das unglaublich, also es war wirklich, da ist mir der kalte Schauer den Rücken runtergelaufen, als ich diesen ganzen Müll gesehen habe und habe dann einfach gedacht, boah, also warum kümmert sich darum keiner? Aber scheinbar ist ja die Motivation dort einfach gar nicht gegeben, ne?
Ja, das weiß ich nicht so genau. Also ich glaube, die Motivation ist wahrscheinlich ziemlich ähnlich wie bei uns. Also wenn ich zum Beispiel hier in Hamburg durch den Stadtpark gehe, nach so einem richtig sonnigen Samstagabend ohne Corona, dann sieht das aus wie Sau. Und es ist nur das Glück, quasi eine Müllabfuhr oder Stadtreinigung zu haben, die dann nachts durch die Parks marodiert, dass das morgens wieder gut aussieht. Und es ist im Grunde der Mangel an Möglichkeiten, den Kunststoff ordentlich zu entsorgen. Und diese Strukturen kosten Geld, also auch Recycling ist teuer, ordentliche Entsorgung ist teuer, aber mit so ein paar wenigen Basisstrukturen, also Müllannahmestellen, einfachen Sortiermöglichkeiten, kann man schon eine ganze Menge schaffen. Und das ist unsere Aufgabe, gemeinsam mit den Partnern vor Ort diese Strukturen zu unterstützen und da auch nicht so sehr zu glauben, dass wir schon genau wissen, wie das auszusehen hat, sondern eher ein unterstützendes Element zu sein. Weil ich glaube ganz fest, wir sollten das nicht missionarisch machen, sondern eher empowernd. Das heißt, die Strukturen vor Ort unterstützen, die eh schon da sind, aber noch zart sind.
Ja, das soll jetzt auch gar nicht irgendwie so nach erster Weltarroganz klingen. Im Gegenteil, es ist eher das Unverständnis, dass man solche Zustände eben irgendwie, ich sage jetzt mal aus Sicht der westlichen Welt zulässt, weil das sind ja Länder, die sich quasi nicht selbst helfen können. Und wir, sag mal, das ist ja dieses, du hast ja von den Privilegien gesprochen, wir sind ja privilegiert, wir könnten ja eigentlich schon, ich weiß nicht, schon lange die Hand reichen zumindest und Lösungen anbieten und sei es subventioniert von mir aus, ja.
Ja, hast du total recht. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Frage der Verantwortung. Also wer ist denn eigentlich verantwortlich dafür?
Ja.
Und das ist eine total spannende Frage, wie ich finde. Ich finde nicht, dass jetzt ultimativ wir Wild Plastic dafür verantwortlich sind, aber wir tragen natürlich eine Mitverantwortung in dem Sinne, dass wir ja was ändern könnten, wie du gerade so schön sagtest. Ne? Und aber Thema Verantwortung, ist es die Produzentenverantwortung? Ist es vielleicht auch eine politische Verantwortung, dass der Müll überhaupt nicht erst den Kreislauf verlässt? Wie viel Müll wird eigentlich exportiert oder wurde exportiert in den letzten Jahrzehnten? Da gibt es ja ganz viele große Fragen, die das Thema Verantwortung irgendwie ins Zentrum rücken.
Ist denn Plastik generell einfach zu günstig?
Auf jeden Fall, wie so vieles. Also Plastik ist furchtbar günstig. Und ich glaube, es gibt noch neben dem Preis gibt es noch ein anderes Problem, dass wir einfach keine Ahnung haben, wo Plastik herkommt und was der Unterschied ist. Weil du hast ja neues Plastik, also ne, als Abfallprodukt von Erdöl und fossilen Ressourcen. Dann hast du Recycling-Plastik, also wiederverwendetes Plastik. Und dann hast du jetzt wildes Plastik, was im Grunde gerettetes und dann wiederverwendetes Plastik ist. Und wüsstest du bei jedem Plastikprodukt, was du nutzt, woraus das jetzt wirklich ist? Ich nicht.
Nee, das wüsste ich natürlich auch nicht. Aber das ist ja hinterher im Prinzip die Frage der Problemdefinition. Und wenn wir jetzt sagen, es ist zu günstig und man weiß hinterher vielleicht nicht, woher es kommt, das könnte man ja heute schon durch gewisse Auflagen lösen, oder?
Genau, theoretisch schon. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe von Politik und Wirtschaft gleichermaßen. Mhm. Also die Produzenten tun ja schon einiges dafür, dass man jetzt eine Aufklärung hat über Recycling versus Neuplastik. Auch das ist ja hoch klimarelevant. Aber langfristig ist natürlich die Frage, wo sollte denn überhaupt noch Plastik eingesetzt werden? Wo ist es der beste Rohstoff? Wo ist es ein sinnvoller Rohstoff? Und wie teuer sollte es denn sein? Auch gerade, wenn man sich halt die Klimabilanz anschaut.
Dann lass uns doch nochmal zu Wild Plastic kommen. Also ihr produziert ja quasi jetzt auch einen Rohstoff. Ihr seid ja jetzt irgendwie Teil dieser ganzen Kette. Was unterscheidet denn euer Plastik quasi von dem Plastik, was fabrikneu ist?
Genau. Also im Grunde produzieren wir auch retten einen Wertstoff, der wieder zu einer Ressource wird. Und das neue Plastik ist im Grunde, ich mache es mal anschaulich. Stell dir vor, wir haben ein Kuchenstück mit 100 Stücken. Dann ist Neuplastik quasi das 101. Stück, das ist übrigens ein ziemlich großer Kuchen, was noch auf den Teller kommt und was eben aus neuen endlichen fossilen Ressourcen gewonnen wird und damit ziemlich viel CO2 ausstößt. Recyceltes Plastik ist, wenn eins von den 100 Stücken wieder neu gebacken wird, ne? Und 100 Stücke bleiben 100 Stücke. Und Wild Plastic sagt, hey, Moment mal, da draußen sind doch noch 900 andere Stücke, die wir quasi zurück auf den Teller holen sollten. Und jede Tonne Wildplastik ist im Grunde ein zusätzliches Stück, was den Recyclingkuchen vergrößert. Und wir machen das eben nicht, indem wir neues Plastik produzieren. Damit erhöhen wir nicht die gesamte Recyclingmenge, sondern indem wir bereits Existierendes retten und die Ökosysteme regenerieren. Und das Ganze ist halt dann spannend, wenn wir über die Bilanz davon sprechen. Also wir sparen gegenüber Neuplastik so circa 60-70% CO2 ein. Wir regenerieren die Ökosysteme. Da weiß ich noch nicht so genau, wie wir das bilanzieren können, aber das ist ja auch eine spannende Frage. Und wir sorgen für bessere Sammelbedingungen vor Ort, was ein sozialer Effekt ist. Und diese drei Punkte sind, glaube ich, der ganz konkrete Unterschied zu Neuplastik.
Aber das Material an sich hinterher ist einsetzbar wie normales Plastik?
Weitgehend. Also Recyclingplastik hat immer seine Einschränkungen. Es ist halt nicht Fabrik, also es ist nicht perfekt, sage ich mal, sondern du hast eigentlich wie bei Altpapier oder Recyclingpapier immer so eine gewisse Haptik. Ne? Manchmal sind da so kleine Stippen drin. Ich finde es cool. Ich finde auch bei einer Mülltüte ist das nicht so wichtig. Aber du kannst es genauso einsetzen. Es ist genauso reißfest, dicht und stabil wie jedes andere Plastik.
Ja, ich frage mich gerade, wo braucht man denn überhaupt vollkommenes Plastik? Vielleicht jetzt bei Plastikflaschen oder sowas, wenn ich jetzt irgendwie ein Produkt präsentieren möchte. Aber ich glaube, ein Großteil ist doch hinterher Verpackungen, die irgendwie, weiß nicht, Füllmaterial sind oder solche. Ich weiß gar nicht, was sind denn so die großen Plastikverbraucher überhaupt?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also das, wo wir Wild Plastic nicht einsetzen können, ist die gesamte Lebensmittelindustrie. Also wo Lebensmittelechtheit ein Thema ist, weil das ist ganz schön schwer, also noch ganz schön schwer hinzukriegen mit Recyclingplastik generell. Aber ansonsten denken wir über Verpackungen, über Mülltüten, über Mehrweganwendungen. Also alle Produkte, in denen du Dinge aufbewahrst, leichte Transport. Boxen etc., die könnten alle noch aus Plastik sein.
Du hast ja vorhin von der Verantwortung gesprochen. Ihr habt doch wahrscheinlich, wenn ihr jetzt dazu sechs zusammensitzt, habt ihr wahrscheinlich irgendwie so ein Feindbild. Ne? Wer ist denn euer Feindbild? Also über wen schimpft ihr denn so am meisten, wenn ihr quasi, ich weiß nicht, über Versäumnisse oder das Problem an sich schimpft? Also was schwirren da für Geister durch den Raum?
Wir haben noch nie so explizit über Feindbilder gesprochen, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob wir da eins hätten, aber was uns ziemlich ärgert, ist im Grunde die Neuplastikproduktion. Und das ist ja letzten Endes auch ein ökonomisches Ergebnis. Es ist einfach das günstigste und das einfachste für ganz viele Produzenten. Und ist jetzt der einzelne Produzent daran schuld, ne, der einfach das günstigste macht, weiß ich nicht. Natürlich trägt er auch eine Mitverantwortung, aber es ist halt auch die Regulatorik. Und ich finde, Neuplastik ist viel zu günstig. Wir wissen ganz genau, wie viel Plastik da draußen in der Umwelt liegt. Wir wissen auch, wie klimarelevant Plastikproduktion ist. Und dann, glaube ich, müssten wir viel, viel, viel konsequenter sein in der Umsetzung. Und das heißt, in der Regulatorik.
Aber wenn du jetzt wir sagst, wen hast du denn dabei vor Augen?
Ja, also wir, das ist leider ein globales Thema, also das reicht nicht, wenn wir das in Deutschland machen, sondern wir müssen uns im Grunde ja auch die Emittenten und die Produzenten angucken. Das sind vor allem die asiatischen Länder, wo das meiste Plastik produziert wird. Wer ist da wir? Also da sind die Entscheidungsträger andere als in Deutschland, aber wir können ja nur mit gutem Beispiel vorangehen. Und wäre im Grunde zum einen die bald neu gewählte Regierung im Herbst, die sagt, hey, das Thema Kreislaufwirtschaft und darunter das Thema Plastik in der Kreislaufwirtschaft, das schauen wir uns nochmal genauer an. Wir gucken, ob die Regeln streng genug sind, die wir aktuell haben und ob wir nicht schneller quasi die Neuplastikquoten reduzieren und die Recyclingquoten erhöhen können. Weil ich glaube, das ist der größte Hebel, den du bewegen kannst.
Ja, ich hätte jetzt gedacht, also genau, am leichtesten zu schimpfen ist ja immer auf die Politik. Ne? Dann irgendwie hast du jetzt noch ein bisschen ausgeklammert, finde ich, den Konsumenten. Ne? Das ist wahrscheinlich auch nochmal ein wichtiger Akteur, wobei ich nicht weiß genau, vielleicht hat es auch was mit der Unwissenheit zu tun oder Intransparenz. Und dann gibt es ja vielleicht auch nochmal so eine generelle Kapitalismuskritik eigentlich, die da vielleicht auch an mancher Stelle greifen würde, oder?
Ja, also mit den Konsumenten, das ist natürlich genau dieses Transparenzthema, was ich schon anschnitt. Ne? Also wer weiß denn, wo das Plastik herkommt und wer entscheidet sich denn dann bewusst für oder gegen eine Lösung? So, und ich glaube, da wollen wir einfach auch echt was verändern und sagen, hey, wir machen transparent, was du quasi verändern kannst durch deinen Konsum und auch insbesondere durch deinen Plastikkonsum. Und eine Rolle Wildbags räumt eben ein halbes Kilo Plastik auf, sorgt für einen halben Tag bessere Sammelbedingungen und spart ungefähr die gleiche Menge, also auch ungefähr ein halbes Kilo CO2. Und wenn du das weißt, dann kannst du ja eine informierte Entscheidung treffen. So, und das.
Ja, wobei, wenn ich kurz reinhaken darf, du hast ja vorhin von deinen Eltern gesprochen, hast gesagt, die nervt das schon lange und der Konsument könnte ja auch aufstehen, ne? Der könnte ja auch sagen, ja, hier, ne? Also ich fordere das von der Regierung oder von wem auch immer, wer jetzt, deswegen frage ich nach der Verantwortung. Also da könnte ja so eine Sogwirkung auch entstehen, aber das passiert ja nicht.
Ja, das ist wahr. Und ich glaube, also das ist natürlich, oder also diese.
Also nichts gegen deine Eltern, ne? Jetzt an der Stelle.
Nein, alles gut. Kein Problem. Nein, die machen schon das Richtige. Ich glaube, dass vor allem die jüngere Generation da viel lauter und stärker Dinge und Veränderungen fordert, als es die als es meine Generation oder alle vorherigen Generationen getan haben, weil sie einfach anders auf das Thema schauen, ne? Und da einen anderen, ich glaube, auch einen anderen Sense of Urgency spüren. Also jetzt oder nie ist so ein bisschen das. Und ich glaube, dieses jetzt oder nie, das haben wir bisher noch nicht so häufig gespürt in meiner, also was zumindest das Klima angeht. Und daher ändert sich das gerade. Und ich glaube, diese Forderungen werden lauter, aber zaghaft, da gebe ich dir recht. Was das Thema Kapitalismuskritik angeht, das ist natürlich die Vermüllung ist ja irgendwie so ein ganz sinnbildlicher Auswuchs von einem System, was offenkundig an manchen Stellen nicht gesund gewachsen ist und im Gegenteil auch ein paar ungesunde Effekte mit sich gebracht hat. Und ich glaube, wir haben trotzdem ganz bewusst keine NGO gegründet, sondern ein Unternehmen in Verantwortungseigentum, weil wir schon auch an eine transformierte Wirtschaft glauben, die eben an den relevanten Stellen die Verantwortung trägt und die sich dann nicht wegduckt und sagt, naja gut, dann wirtschaften wir halt gar nicht mehr, weil das, glaube ich, wird eh nicht funktionieren. Ne? Und dann ist halt die Frage, okay, dann lass uns doch lieber die Regeln ändern und überlegen, wie könnte es denn anders gehen und wie könnte auch an der Stelle nachhaltiges Unternehmertum aussehen.
Du hast ja jetzt gerade schon von der zukünftigen Regierung gesprochen. Wie zufrieden bist du denn mit der aktuellen? Und mit aktuell meine ich ja jetzt, wir haben ja jetzt 16 Jahre lang zumindest mal die CDU an der Regierung. Da gab es, habe ich nachgeschaut, 5 Wirtschaftsminister und Ministerinnen jetzt im Zuge dieser Zeit. Wie nimmst du diese Phase wahr?
Also ich nehme diese Phase, ehrlich gesagt, in ganz vielen Bereichen als eine Stagnation wahr. Vielleicht ausgeklammert so das letzte Jahr, in dem einfach der Druck in manchen Bereichen allein durch die kommende Wahl und durch die Zwischenergebnisse erhöht wurde. Aber ich glaube, es hat sich verdammt wenig geändert in den letzten 16 Jahren dafür, dass die Erkenntnisse über die Veränderungsnotwendigkeit vor mehr als 10 Jahren schon längst vorlagen. Also das ist jetzt schwierig, so weit zurückzugucken, aber ich kann ja nur mir die Ergebnisse anschauen. Und wenn wir bei Wild Plastic auf die Menge an Plastik in der Umwelt schauen und auf die aktuellen Maßnahmen, dann ist es so, also dann sage ich immer, wir sind bei 5%. Und ich glaube, wir könnten weiter sein.
Ich glaube, davor war Trittin dran, ne? Und also die Grünen. Wir reden hier relativ selten über Politik, das ist jetzt wirklich nur eine kurze Ausnahme. Und der hat ja das Dosenpfand gebracht. Und das finde ich, also da erinnere ich mich halt jedes Mal dran, wenn ich vor so diesem Automaten stehe und denke, boah, das ist aber auch so halb gar zu überhaupt nicht zu Ende gedacht und hält aber jetzt auch schon 16 Jahre in dieser Form.
Ja, das ist total spannend, weil also da gibt es zwei Meinungen zum ganzen Thema Pfand. Also manche finden das irgendwie halbgar und irgendwie auch nur so halbherzig umgesetzt. Aber ich finde, auf der anderen Seite hat es ja auch irgendwie einen Impuls gesetzt, der jetzt wieder so eine Art Renaissance erlebt. Also wenn du dir zum Beispiel diese ganzen Recap-Systeme oder Rebowl-Systeme anschaust, ne, während Corona, wie viele Leute haben angefangen, quasi außer Haus sich Essen abzuholen. Und dann sprechen wir jetzt nicht über 25 Cent oder 8 Cent oder 30 Cent Pfand, sondern teilweise auch über 5 oder 10 Euro. Und Und ich glaube, dass dieser Gedanke, dieser Pfandgedanke schon damals gesät wurde und jetzt ausgebaut wird. Und das ist ein Verdienst, der dem darf man nicht Unrecht tun, in meinen Augen.
Nee, bin ich total dabei. Ich bin totaler Fan von Pfand. Von mir aus könnte alles Pfand haben, weißt du? Ich will dann eher nur sagen, mit Halbgar meine ich eher so, weißt du, dann ist Saft irgendwie befreit und alkoholische Getränke sind befreit und das Gurkenglas und so weiter und so fort, weißt du? Und da komme ich eher so ins Grübeln und frage mich, 16 Jahre Stillstand, also da hat sich, glaube ich, an dem Thema überhaupt nichts verändert. Und das spielt ja so ein bisschen, zahlt das ja auch ein. Also wenn man jetzt mal, ich weiß nicht, es gibt ja zahlreiche Produkte im Supermarkt, die in mehreren Verpackungseinheiten angeboten werden. Also da steht was, das Tetrapack neben dem Plastikbeutel, neben dem Glas, neben der Glaspackung. Da hätte ja wahrscheinlich irgendwann mal jemand sagen müssen, das Plastik können wir uns eigentlich streichen, weil oder könnten wir uns einfach schenken, weil das hinterher die umweltschädlichste Variante ist.
Ganz genau. Oder auch noch einen Schritt weiter gedacht, lass uns doch mal genauer hinschauen, was denn eigentlich die Effekte der einzelnen Verpackungen sind. Ne? Also zum einen, wo sind sie notwendig? Also wo haben sie wirklich eine Schutzfunktion, die sinnvoll ist? Da gibt es ja auch Anwendungen, die einfach die Lebensdauer ver-x-fachen der Lebensmittel. An anderen Stellen hat es nahezu gar keinen Effekt. Also, und da finde ich, also das merken wir auch bei Plastik, wir haben mit relativ wenig Aufwand da schon ziemlich viel herausfinden können über die Wirksamkeit unserer Lösung. Also das, was nicht viel Aufwand, sondern sehr viel, sondern ziemlich aufwendig war, war die LCA, also die Ökobilanz, die wir mit Planet A gemeinsam gemacht haben, die quasi die CO2-Emissionen ausgewiesen haben. Aber auf allen anderen Ebenen muss man, glaube ich, da nur mal mit einem wachen Auge hinschauen und sich überlegen, sag mal, was ist denn hier eigentlich der logische nächste Schritt? Und was ist konsequent und was ist inkonsequent? Und der Supermarkt ist halt ein gutes Beispiel. Mhm.
Wobei es halt eben auch wieder nur uns hier betrifft, ne? Und ihr guckt ja schon global drauf. Das finde ich ja wirklich einen extrem spannenden Ansatz dabei. Wie geht es denn mit eurem Unternehmen jetzt weiter? Was sind denn so die Herausforderungen, vielleicht auch die Bottlenecks, die du siehst? Sucht ihr zum Beispiel auch vielleicht gerade Leute, die euch unterstützen? Wie geht's weiter?
Also wir haben gerade zwei total spannende Entwicklungen bei World Plastic. Die eine ist, dass wir das nicht nur alleine machen, sondern gemeinsam mit Partnern. Ein Partner davon ist Otto hier aus Hamburg. Und Otto möchte seine Versandtaschen der Zukunft im Versandhandel eben auf World Plastic umstellen.
Wow, super.
Das heißt, wenn du bei Otto ein T-Shirt oder eine Jeans bestellst, dann kommt es halt eben nicht mehr in einer gewöhnlichen Versandtasche, sondern in einer aus World Plastic. Und das ist für uns ein Meilenstein, weil wir im Grunde einfach gemeinsam die x-fache Menge an Plastik aufräumen können, als wenn wir es alleine tun. Und das wollen wir ausbauen. Das heißt, diese Partnerschaft als wirklich Leuchtturm jetzt prägen und ausarbeiten und dann auch schauen, wie können wir denn noch mehr davon machen. Und das Zweite ist, dass die Wildbag, also unsere eigenen Produkte, die Wildbag ist eine Mülltüte aus wildem Plastik, eben auch nach vorne bringen. Und da suche ich tatsächlich Unterstützung fürs Team. Wir wachsen jetzt relativ bald auch um ein paar Stellen. Das heißt, wenn ihr Bock und Interesse habt, dann guckt doch gerne auf wildplastic.com in der Jobsektion. Im Marketing, im Social-Media-Bereich, im Recycling-Bereich, da werden überall gute Leute gesucht.
Aber heißt das gerade, wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, mit an dem Beispiel von Otto, ihr habt eigentlich ein Nachfrageproblem? Das heißt, es gibt nicht genügend Abnehmer für euer Plastik?
Nee, also wir haben eigentlich eher ein Angebotsproblem. Wir haben zu viel Nachfrage für zu wenig gerettetes Plastik aktuell. Das heißt, also wir könnten mit Otto viel schneller viel mehr Versandtaschen auf Wild Plastic umstellen. Mhm. Aber die Organisationen und Strukturen vor Ort müssen ja mitwachsen. Also wir können ja nicht sagen, heute retten wir 100 Tonnen und morgen 1000. Das klappt nicht.
Wieso nicht? Aber das musst du mal erklären. Also das ist ja jetzt super spannend, weil es gibt ja genügend Plastik, haben wir ja gerade gesehen. Ne?
5 Milliarden Tonnen. Also, genau, das Plastik ist überhaupt nicht der Engpass, sondern die Art und Weise, wie es quasi gerettet, gesammelt, sortiert und wieder aufbereitet wird. Ah. Und der entscheidende Punkt ist zum einen mal zu identifizieren, wo sind denn die verdrecktesten Regionen? Also welche Regionen sind denn lokal am meisten betroffen von wildem Plastik? Was für Plastik findet man davor? Es gibt ja 300 verschiedene Rezepturen, da sind wir wieder beim Kuchen. Ne? Und du machst eben nur aus einer Plastiksorte auch wieder ein bestimmtes Plastikprodukt. Also bleiben wir bei der Versandtasche um eine Versandtasche für Otto zu produzieren, müssen wir auch Folienplastik aus der Umwelt retten. Das heißt, Plastik mit ähnlichen Eigenschaften, das sich auch wieder für genau diesen Zweck recyceln lässt. Und da sind wir dann an einem Punkt, da geht es um Sortierung, um Ausdifferenzierung der Fraktionen, der verschiedenen Plastiktypen und dann auch eine richtig gute Aufbereitung. Also Waschung, quasi das ganze wilde, den ganzen wilden Dreck abzuwaschen und das Ganze fürs Recycling vorzubereiten.
Das heißt, wenn du dir jetzt wünschen könntest und dein Telefon würde klingeln und da wäre jemand dran, wo du sagst, der kann uns richtig helfen, wer wäre das denn?
Das wäre eine Person, die sagt, hey, ich helfe euch in den vermülltesten Regionen der Welt gemeinsam mit den Organisationen vor Ort die Strukturen nicht nur auf, sondern radikal auszubauen, sodass die Menschen vor Ort im Grunde 10-mal einfacher, 10-mal mehr Plastik sortieren können und das vor allem nachhaltig wirkt. Das heißt, die Strukturen irgendwann vor Ort auch funktionieren und wir gar nicht mehr gebraucht werden. Weil das wäre natürlich der ultimative Traum, dass wir uns irgendwann selber abschaffen, weil es eben das ganze wilde Plastik nicht mehr gibt. Nur bei 5 Milliarden Tonnen ist das echt ein langer Weg. Das muss man leider sagen.
Ja, für die Identifikation von den Regionen, ich hatte jetzt gestern hier den Otto Birnbaum von Revent Ventures im Podcast, der hat von einem Investment in Silvera, heißen die, erzählt. Das ist ein Unternehmen, das ja im Prinzip die Carbon, also die Aufforstungsprojekte im Carbon-Segment überwacht durch Satellitenbilder. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eigentlich bei euch auch ganz gut funktionieren könnte, dass man eben mit Technologie einfach zumindest nach diesen Gebieten sucht, ne?
Total. Also sozusagen das Mapping vom wilden Plastik ist das eine Thema. Also da müssen wir ran, weil das sind häufig auch Regionen, die gar nicht so intuitiv sind. Also wir sind zum Beispiel in Nordnigeria aktiv. Das ist nicht nur wüstenähnlich, sondern das ist Wüste. Und eigentlich haben wir die ganze Zeit gedacht, naja gut, das Plastik ist irgendwie in der Küstennähe irgendwie am schlimmsten. Ist aber gar nicht der Fall. Und das ist so ein bisschen, da müssen wir einfach noch mehr lernen und vor allem dann mit den Partnern vor Ort die lokal richtigen Lösungen entwickeln. Also was funktioniert in Nordnigeria am besten, was vielleicht in Haiti nicht funktioniert hat oder vice versa. Und das ist einfach eine mega spannende Reise.
Und wo wir gerade über Investoren hier schon das Thema streifen, das ist für euch aber kein Thema. Ihr sucht keine Investoren, weil ihr eben eine Purpose-Organisation seid, ne?
Das ist wahrscheinlich ein Thema für einen eigenen Podcast. Okay. weil wir sind eine GmbH in Verantwortungseigentum. Das heißt, das ist eine GmbH, die sich selbst gehört und die keinen Exit machen kann oder möchte, sondern deren Ziel im Grunde nachhaltiges, langfristiges Unternehmertum ist. Das heißt, wir sagen, diese Firma sollte sich immer selbst gehören, dann sind wir am stärksten und auch am sinnorientiertesten und am effizientesten in dem, was wir tun. Das entspricht unserer Überzeugung von Unternehmertum. Aber das heißt nicht, dass wir nicht auch total wirtschaftlich und total erfolgreich sein können. Und deswegen haben wir gerade letzte Woche eine kleine Seed-Finanzierung kommuniziert, die war deutlich früher abgeschlossen, gemeinsam mit Planet A Ventures, mit Purpose Ventures, mit Goldsan Holding und mit Pandion Innovation for Impact über 600.000 Euro. Und das ist Risikokapital, nur anders strukturiert, schuldrechtlich als qualifiziertes Nachrangdarlehen. Das heißt, das hat die Qualität von Risikokapital und damit können wir jetzt echt nach vorne rennen, aber das Unternehmen gehört sich weiterhin selbst. Und diese Art der Finanzierung, das ist eigentlich so ein Zwischenton der Startup-Finanzierung. Es ist kein, wir sind nicht rein gemeinnützig und es ist keine Spende. Es ist aber auch kein klassisches VC-Risikokapital, für das es Stimmrechte oder Anteile gibt. Und ich glaube ganz fest, dass wir halt mehr Zwischentöne brauchen, auch bei Unternehmen, die eben vielleicht Facetten oder Schattierungen zeigen, die auch möglich sind und das ist eine davon.
Nee, erstmal Glückwunsch dazu. Das ist ja also erstmal eine ganz, ganz tolle Entwicklung, muss ich sagen. Ich glaube, man kennt das Modell auch so ein bisschen von Ecosia oder Einhorn, ne?
Genau, richtig. Oder Soul Bottles. Oder wenn man ganz weit zurückguckt, auch von alten Unternehmen von Carl Zeiss. Globus ist in Verantwortungseigentum. Otto ist im Grunde auch ähnlich strukturiert. Also der Gedanke, dass Unternehmen sich selbst gehören und im Grunde generationenübergreifend langfristig an einer Sache arbeiten, der ist gar nicht so neu. Nur für ein junges Unternehmen ist halt so ein Doppelstiftungsmodell unmöglich. Und deswegen gibt es die Purpose-Stiftung und gibt es uns als Purpose GmbH, die jetzt auch für eine neue Rechtsform kämpfen. Da gibt es politisch ganz, ganz, ganz viel Bewegung, dass einfach mehr solcher Unternehmen existieren dürfen.
Wobei ich jetzt, ich darf das sagen in Richtung Otto, ich finde ja, Otto müsste einfach sagen, sie finanzieren euch vor, ne?
Genau, also so eine ähnliche Partnerschaft würde ich auch gerne anstreben, dass man sagt, hey, wir haben gemeinsam Großes vor und wir überlegen jetzt, was sozusagen die Engpässe sind und wie Otto am besten unterstützen kann. Und da, glaube ich, sind wir auch auf einem richtig guten Weg.
Und dann vielleicht nochmal mal Hörerinnen und Hörer, die jetzt zuhören, wie die euch unterstützen können, ist, indem sie mal auf euren Shop schauen, ne? Da habt ihr ja, die Beutel, von denen du gerade gesprochen hast, die man dort, glaube ich, für 2-3 Euro kaufen kann, ne?
Exakt. Also uns gibt es im Norden von Deutschland bei Budnikowski und ein paar Edekas auch lokal zu finden und ansonsten natürlich Deutschland oder europaweit auf wildplastic.com und da kann man die Wildbags im Grunde für den Mülleimer für zu Hause finden, aber ihr unterstützt uns auch, wenn ihr die Geschichte erzählt, wenn ihr kommentiert, wenn ihr eure Ideen mit uns teilt, wenn ihr uns Feedback gebt. Also ich freue mich über alle Zuschriften.
Super. Also dann vielleicht enden wir noch mit dem Wunsch an die neue Regierung, wenn du jetzt sagst, also sagen wir jetzt unabhängig davon, wie die Wahl ausgeht, was ist denn so der größte Wunsch, den du jetzt äußern kannst, wo du sagst, das muss auf jeden Fall noch passieren?
Ich habe leider zwei. Der erste ist, dass das Thema neue Rechtsform nicht nur angedacht, sondern umgesetzt wird. Da arbeiten wir jetzt schon seit Monaten mit der Stiftung Verantwortungseigentum dran. Ich wünsche mir eine neue Rechtsform. Das ist ein ganz, ganz, ganz konkretes Ziel. Und der zweite große Wunsch ist, dass es nochmal eine große Reform bezüglich der CO2-Besteuerung gibt. Ich hoffe, dass wir einfach CO2 besser nicht nur messen, sondern auch besteuern und dem einen Preis geben, der adäquat ist. Und das wird ganz viel verändern.
Ganz toll, Christian. Also wie gesagt, eine super Mission, hat mir echt großen Spaß gemacht. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
Ich glaube nicht. Also wir können jetzt noch wahrscheinlich eine Stunde über sonstige Themen reden, aber es hat mir, vielen, vielen Dank für die Einladung, es hat mir riesen Spaß gemacht und ich freue mich über ganz viel Input von deinen Hörerinnen und Hörern und danke für die Einladung.
Klasse. Dann weiterhin alles Gute, wir bleiben in Kontakt und ja, beim nächsten Meilenstein dann wieder hier im Podcast, ne?
Sehr gerne, das machen wir
toll,
so.
Christian. Alles klar, bis dann.
Bis Ciao. Dann, tschüss.
Ja, das war's für heute. Damit sind wir durch. Ich fand, es war ein super spannendes Gespräch. Mich freut das Unternehmen ungemein. Wie gesagt, die Hoffnung ist da, dass unsere Strände irgendwann wieder in alten Glanz erstrahlen können. Das ist ein tolles Konzept. Schaut euch das gerne mal an. Wir verlinken natürlich alles, aber www.wildplastic.com kann man sich auch merken. Einfach mal vorbeischauen und gerne weitererzählen. Ich bin mir sicher, das Team freut sich über jede Art von Feedback. Ist ja auch sicherlich motivierend, wenn man quasi ein Thema verfolgt, was die Welt verbessern soll, wenn dann auch vom Markt noch ein bisschen Feedback kommt. Also in diesem Sinne, alle Daumen hoch für Wild Plastic und auch nochmal die Daumen hoch für Send in Blue. Ich habe es ja eingangs gesagt, es gibt einen kostenlosen Kurs, E-Mail-Marketing in nur 4 Stunden lernen, zum Profi ausbilden lassen mit Zertifizierung. Das Ganze unter de.sendinblue.com/academy. Einfach mal vorbeischauen und ansonsten ja, vielen Dank für den Support. Euch noch eine schöne Zeit, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Ciao.
Die Sendung wurde präsentiert von
Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.